und Stegisch präsentieren Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Episode 107. Fußball in allen Farben. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spielfrei, dem Fußball-Podcast direkt aus Graz. Und mir gegenüber sitzt der Mann, der alles weiß, Stefan Adelmann.
Hallo, hallo Stefan. Stegisch.
Ich muss mir die Fragen erst überlegen, die du nicht beantworten kannst.
Ja.
Zumindest, wenn es ums Fußball geht, weißt du wirklich sehr viel.
Na, beziehungsweise ich weiß es nicht, aber ich habe zumindest immer was zu sagen.
Auch schon viel wert,
das ja. Ist, also eine Antwort gibt es immer, ob ja. Die Antwort in irgendeiner Art und Weise richtig ist, ist dann was anderes.
Das lassen eh unsere Hörerinnen von sich wissen, weil die melden sich jetzt wirklich regelmäßig von uns. Hast du mitgekriegt, was wir an Fanpost rund um die letzte Episode kriegen?
Ich lese noch immer die Fanpost, dass die Leute noch immer, dass sie die Meinungen oder die Geister sich scheiden, um was unser neues Intro-Musik betrifft.
Habe ich noch nichts gehört. Ich habe nur gehört, dass alle finden, dass es großartig ist, wie ich es mir immer denke.
Meine Lieblingskritik an unserer neuen Intro-Musik war, es klingt zu erwachsen. Das habe ich gut gefunden.
Ja,
es ist zu erwachsen.
Das kann ich verstehen, wenn man zum Beispiel Fan von unserer kindlichen Seite ist. Da passt das wirklich ganz gut dazu.
Ja, nein, aber tatsächlich, es freut uns sehr, dass ihr in letzter Zeit so eifrigst in eure Tastaturen klopft und an redaktion@spielfrei.at schreibt.
Voll.
Mit ganz vielen Grußworten, ergänzenden Worten.
Mhm.
Tatsächlich, also wir sind in so einem netten bei dem Punkt, dass wir so einen Backstreet-Boys-Moment haben, dass wir mit unserer ganzen Fanpost überhaupt nicht zusammenkommen vom Lesen.
Ja, wir lesen ziemlich langsam auf dem her.
Wir lesen auch sehr langsam, das stimmt. Nein, aber tatsächlich, es gibt sehr viel zu lesen und danke für die Zeit, die ihr euch nehmt.
Voll.
Weil eure Antworten oder eure Mails, die an uns kommen, sind dann nicht oft einmal in 20 Sekunden geschrieben, sondern ihr nehmt euch da wirklich Zeit. Und, so wie wir uns Zeit nehmen für euch, muss ich ganz ehrlich sagen, schätzen wir das wirklich sehr.
Genau, und konkret ist ja darum gegangen, letzte Episode 106 haben wir über Werksclubs gesprochen, also Teams, die aus irgendwelchen Firmenumfeldern oder so entstanden sind. Und ganz viele Leute haben sich bei uns gemeldet und gemeint, hey, ihr habt auf das Werksteam vergessen oder auf das Werksteam vergessen. Das ist natürlich cool, das ist super ergänzend. Also vielen, vielen Dank.
Ja, bin ich wirklich großartig.
Dann hätte ich gesagt, Episode 107 steht heute an und du erzählst am besten, um was es eigentlich geht.
Genau, ich sage nur so viel, es muss nicht immer 11 gegen 11 sein. Manchmal reicht es auch alle gegen einen oder die Devise lautet 200 gegen 200. Das heißt, wir nehmen uns heute die Zeit und lassen einmal diesen kompletten Mainstream-Fußball einmal komplett links liegen und quatschen heute mal nur über all diese Varianten und Formen dieses schönen Spiels, die oftmals ein bisschen zu wenig Aufmerksamkeit bekommen. Das heißt, Hallenfußball, Beachsoccer und das ein oder andere wirklich sehr exotisch. Also alle da draußen, die uns zuhören, bleibt heute wirklich dran, weil der gute Stegisch und ich wissen natürlich nicht, ob wir den Spannungsbogen dementsprechend durchziehen können. Wahrscheinlich nicht. Aber es sind halt ein paar richtig spannende, lustige Sachen dabei. Und beim nächsten Stammtisch, also wenn ihr sowas habt, habt sicher ein bisschen was ihr bringen könnt.
Genau.
An der heutigen Episode.
Und denkt bitte dran, das ist etwas, was uns sehr hilft. Irgendwann, irgendwo habt ihr mal von Spielfrei erfahren und die, die zumindest dann nicht sofort wieder ausgeschaltet haben, sondern jetzt regelmäßig zu hören, haben gefunden, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache. Wenn es euch so gegangen ist, erzählt es doch euren Leuten von uns. Das wird uns wirklich am allermeisten helfen, weil dann brauchen wir nicht so viel Social Media Arbeit machen, die uns eigentlich gar nicht Spaß macht, sondern können uns auf andere Dinge konzentrieren.
Ja, am allermeisten wird es uns helfen, wenn es uns voll viel Geld geben.
Ja, aber eigentlich wollen wir das ja von irgendwelchen saudi-arabischen Kronprinzen haben, oder? Das wollen wir jetzt nicht unseren treuen Hörerinnen aus der Tasche sehen.
Es gibt nur einen Kronprinz. Es gibt viele Prinzen, aber es gibt nur einen Kronprinz.
Das ist der Grund, warum du da bist, damit ich Blödsinn sagen kann und du mich gleich korrigierst.
Die ganzen Kronprinzen.
Ja, wird es ja wohl eine Thronfolge geben, oder?
Ja, aber trotzdem gibt es nur einen Kronprinz.
An den Zerbulle.
Lies mehr Gala,
Handy. Ja, ich will aber nicht. Ja, und genau, damit ihr nichts mehr verpasst, könnt ihr uns einerseits abonnieren oder andererseits gibt es auch auf spielfrei.at rechts seitlich so eine Möglichkeit, sich für den Newsletter anzumelden, unseren Steilpass. Und wir verschicken den jetzt wieder regelmäßig. Und nicht nur das, wir haben uns was einfallen lassen. Wie bringt man Leute dazu, die uns im Podcast schon hören, dass sie auch unseren Newsletter lesen? Wir hauen einen extra Inhalt ein, den wir im Podcast nicht besprechen.
Was, es gibt exklusiven Zusatzcontent?
Ja, wie zum Beispiel Videos, weil es ist extrem schwierige Videos in einem Podcast, also in einem Audio-Podcast zumindest darzustellen.
Das stimmt, ja.
Aber das geht voll gut per E-Mail, weil da kann man einfach einen YouTube-Link ausschicken oder sogar als YouTube-Video in den Newsletter einbetten. Ja, Wahnsinn. Hallo. Also, wenn das nicht reicht, weiß ich auch nicht. Spielfrei.at und dann den Steilpass abonnieren.
Hätte ich also, ich glaube, ich werde heute noch nach der Aufnahme mich abmelden vom Steilpass, damit ich mich nochmal neu anmelden kann. Ich habe
genau geschaut, du bist überhaupt nicht angemeldet. Also, höchste Zeit. So, aber bevor wir in unser eigentliches Thema eingehen, haben wir ja haufenweise Programm noch zum Abarbeiten. Als allererstes fangen wir immer damit an, dass wir erzählen, was so rund um den Fußball so passiert ist. Stefan, willst du anfangen? Also, ich habe ein Thema mitgebracht, du hast damit.
Ich habe zwei mitgebracht.
Okay.
Deswegen fange ich an. Weil ja. Du hast gerade nur eins, oder?
Richtig.
Okay, dann haben wir schon, können wir uns hin und her spielen.
Ja.
Ich sage nur, muchos gratulaciones, gehen raus nach Spanien.
Ja. Gratulation ist ja, Bus ist nicht.
Ja, na boah. Danke, dass du schon mal den Punkt schon mal gebracht hast. Ja. Tatsächlich, die Spanierinnen haben sich zum ersten Mal den Titel geholt, haben die Weltmeisterschaft Down Under und in Neuseeland doch, muss man sagen, im Nachhinein sehr überraschend, aber doch sehr imposant sich geholt. Und ist im Prinzip wirklich einerseits die Krönung auf diese Entwicklung der letzten Jahre, weil der spanische Fußball, ich glaube, die beste Platzierung bei der WM war bis jetzt Achtelfinale. Kann es sein?
Ja, kann gut.
Ich glaube 2019. Das heißt, einerseits diese extreme Krönung, ja, das ist sehr royal alles, gell, mit dem Kronprinz, ja. Diese Krönung von diesem Entwicklungsweg, weil Spanien so plötzlich, da ging vor 10, 12 Jahren, war das wirklich noch weit hinten im Frauenfußball. Und auf der anderen Seite ist es quasi auch, wenn man so will, der Abschlusspunkt von dieser, vor einem Jahr noch hat man sich damit beschäftigt, dass 15 Spielerinnen gegen den Trainer rebelliert haben. Mhm. Und auch da schließt jetzt irgendwie, wie soll ich sagen, der Kreis oder ja, auch das quasi findet jetzt vielleicht seinen Abschluss in dem Ganzen.
So ist.
Und danke, lieber, dass du das schon angesprochen hast. Es gibt kein Fußballturnier ohne Skandale, weil meistens sind irgendwelche Männer involviert. Es gibt
kein FIFA ohne Skandale.
Genau, es gibt kein FIFA ohne Skandale, wobei ich glaube, was ist der Verbandspräsident von Spanien gewesen? Oder was ist er, glaube ich? Ja. Der kurzerhand meint, er geht jetzt da in bei einer Siegerehrung her und küsst Spielerinnen, weil er schließlich und endlich als Verbandspräsident wahrscheinlich das Recht für sich verbucht.
Wahrscheinlich, ich glaube, das ist sein Eigentum, ja.
Ja, schwierig. Unfassbar. Also wir haben jetzt nichts so Kategorie wie das Vollbrett der Woche, aber lieber Verbandspräsident, für die wird man es uns fast einfallen lassen.
Jetzt, wo du das sagst, haben wir das nicht einmal gehabt. Mir kommt vor, wenn man weit zurückgeht in spielfreie Episoden, dann haben wir so eine Rubrik auch mal gehabt. Ja, ne?
Das sollten unsere Archivare, vielleicht sollten wir die fragen.
Ja, na gut.
Na, aber auf jeden Fall, muchas gratulaciones.
So ist.
Muchas gratulaciones.
Que pasa, mehr kann ich
lernen. Ja, genau. Du hast was.
Ja, Redaktionsliebling Marco Nautovic hat von Italien nach Italien gewechselt. Gar so weit ist es nicht gegangen, von Bologna nach Mailand. Und er streift wieder das altbewährte Trikot von Inter Milan über.
Und hat sich auf Marco Art und Weise richtig gut eingeführt.
Kommt daher, macht gleich mal einen Assist, so kann es sich so passt, ja.
Ich meine, was mir gefallen hat, ist, den allerersten Ball, den er zugespielt gekriegt hat, hat er extrem gut nicht stoppen können. Das war ein bisschen peinlich. Aber von dort weg hat er dann auftrat. Hat wunderbar einen aussteigen lassen, dem Lautaro Martinez ein Tor vorbereitet und hat noch ein, zwei Highlights gehabt. Geiler Typ.
Ist schon ziemlich arg, oder? In dem Alter wechselst du zu Inter und das ist eigentlich in Italien glücklicherweise überhaupt kein Problem.
Überhaupt nicht, das 34 kann es alle ohne Probleme, wenn er einigermaßen körperlich unversehrt bleibt oder sich nicht schwer verletzt, kann der locker noch 4 Jahre spielen in der Liga, wirklich.
Wahnsinn, ja.
Die überlegen mit 38, ob es dann einen 3-4-Jahres-Vertrag geben wahrscheinlich.
Looking at you, Edenchenko.
Ja, der auch nicht aufgehört hat in seiner Karriere, nein, er ist einfach weiterzogen.
Ja.
Weil, glaube ich, offensichtlich, wenn du da gute Mittelstürmer brauchst, die sind recht gefragt am Markt.
Schaut so aus. Außer du hast mehrere 100 Millionen € eingesteckt, weil dann kannst du die Jungen auch kaufen.
Aber genau so ist es. Und apropos, gefragt am Markt und hunderte Millionen eingesteckt. Chelsea, immer wieder mal müssen wir deren Irrsinn einmal ansprechen, dass ihr da draußen vergesst, wie verrückt die alle sind.
Ja.
Todd Bowley oder Böli, wie in Ihnen, Todd Böli hat, ich habe nur ein paar Statistiken jetzt da rausgesucht gehabt, und zwar hat Chelsea sage und schreibe 223 Millionen Pfund innerhalb von einem Jahr nur an Brighton überwiesen. Die haben nur an Brighton 63 Millionen für den Cucurella, 20 Millionen für den Graham Potter,
ja.
Was ist super aufgegangen ist.
Absolut super. Ja, die Konkurrenz ist geschwächt ein bisschen.
Ja, das stimmt, ja.
Ist nicht ganz ausgegangen.
Stimmt, aber und Brighton ist erster jetzt mit dem De Zerbi. 25 Millionen für den Sanchez und jetzt eben satte 115 Millionen für den Caicedo. Die haben in einem Jahr 223 Millionen an Brighton überwiesen. Mhm. Und in den letzten drei Transferfenstern haben diese Irren 1,04 Milliarden US-Dollar, das sind, habe ich ausgerechnet vorher auf Google, sind ungefähr 950 Millionen Euro an Transferausgaben gehabt. In den letzten 3 Transferfenstern. Das heißt, wir reden davon 1,5 Jahren. 1 Milliarde US-Dollar. Das ist so ein absurder Vollblödsinn, was da passiert. Und was haben sie jetzt gespielt? Sie sind wieder verloren, irgendwas.
Sie haben verloren.
Gegen West Ham haben sie verloren.
West Ham verloren, 3-1. Und das war ja super lustig, weil, wie du schon gesagt hast, der Caicedo ist um 115 Millionen gekommen. Letztes Jahr um über 100 Millionen ist der Enzo Fernandes
gekommen.
Ja. Der Enzo Fernandes hat einen Elfer nicht reingehauen. Dafür hat der Caicedo einen verschuldet. Also absolut traumhaft. Aber auf der anderen Seite muss man sagen, sie sind letztes Jahr, glaube ich, öfter waren und du musst in der Premier League den 11. Platz mal verteidigen.
Ja, das stimmt. Das stimmt, die Konkurrenz ist hart, ja.
So, Stefan, ich habe gesagt, also ich bin durstig, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Yes.
Ich würde sagen, wir gehen ins Getränk der Episode.
Das Getränk der Episode.
An dieser Stelle möchten wir uns mal wieder recht herzlich an unseren treuen Hörer, bei unserem treuen Hörer Ralf bedanken. Der hat uns mal wieder was vorbeigebracht. Einen Goldkehlchen-Cider. Ob er da an uns gedacht hat, wie er Goldkehlchen gegessen hat?
Ich vermute mal.
Hoffentlich.
Vielen lieben Dank.
Es schmeckt hervorragend.
Wir haben schon angefangen. Vielen lieben Dank.
Kühlhaus heute.
Ja, das ist sehr warm heute und da braucht es an Cider. Also er schmeckt sehr, sehr vollmundig. Kann man wirklich nur empfehlen.
Ich kann weder Cider noch Bier beschreiben. Schmeckt einfach oder schmeckt nicht. Fertig. Also ich, kann nicht, ich weiß nicht, was vollmundig ist.
Ich weiß auch nicht, aber in Werbungen sagst du das immer.
Ja.
Gleiche Dahlmeier. Vollendet veredelter Spitzenkaffee. Und meistens Geschäft machen es, glaube ich, mit Kaffeeautomaten in irgendwelchen Firmen.
Wo man sie nicht auskommt, meinst du?
Wo man sie nicht auskommt. Es ist vollendet, so, veredelter Spitzen.
Das war's mit dem Dahlmeier Sponsoring.
Okay.
Sehr gut. Aber dafür finden wir die Dusche super. Gibt es ja. Noch? Nein, ja. Gell? Hast du alles Chivo?
Hast du alles Chivo?
Macht nichts. Wir gehen lieber weiter zu unserer nächsten Rubrik.
Wird die Sendung heißen? Die Großen! Yes, ja.
Die großen 10 Fußballvarianten haben wir heute am Zettel. Das heißt, wir werden uns eigene Formate für den Fußball überlegen. Aber erzähl vielleicht einmal zuerst, wie die großen 10 überhaupt funktionieren.
Genau, also für alle, die zum ersten Mal zuhören, großen 10 funktionieren so. Der gute Stegisch hat 5 Antwortmöglichkeiten, ich habe 5 Antwortmöglichkeiten. Gemeinsam ergibt es die großen 10. In jeder unserer Schwerpunktepisoden haben wir so eine Kategorie zu einem beliebigen Thema unserer Wahl, weil Beliebigkeit ist ja sowieso das, was wir schätzen. Und genau, und so werfen wir uns dann gegenseitig die Antwortmöglichkeiten oder die Antworten an den Kopf. Wir wissen jeweils nicht, was der andere vorbereitet hat. Mhm. Das macht es immer wieder spannend, zu schauen, ob wir irgendwelche Gemeinsamkeiten haben. Genau, und heute geht es darum, dass wir gesagt haben, es gibt ja diese vielen Randsportarten im Fußball, über die wir ja heute reden werden. Und wir haben gesagt, wir wollen heute unsere eigenen Randsportarten im Fußball schaffen.
Ja.
Genau. Stegisch, du hast Überblick. Wer fängt an?
Ja, du natürlich. Ungerade Episoden.
Ungerade Episoden von Ihren. Alles klar. Die erste Fußball-Randsportart, die ich hier schaffen würde, ist der Fußball-Orientierungslauf.
Oh Gott.
Funktioniert so. Im Grunde ist es ein kompletter konventioneller Orientierungslauf, nur mit dem Vorteil, dass wenn es für den Fall, dass du die Orientierung verloren hast, einen Ball mit hast, damit kicken gehen kannst inzwischen.
Mm.
Verstehst?
Ja.
Du hast quasi deinen Rucksack, wo ein Ball drin ist und wenn du die verlaufst, hast du zumindest eine Wuchtel mit und kannst kicken gehen.
So geht es das an. Dabei hätte ich mir gedacht, man muss von A nach B laufen und dabei auch den Fußball führen. Das wäre ja cool
gewesen. Du meinst so wie in dem Intro von Captain Tsubasa? Nein, bei den Kickers war das.
Das weiß ich nicht. Nein, ich meine einfach, du so, quasi so ein bisschen wie Golf.
Ich hab's mir jetzt auch nicht im Detail durchgedacht,
ja, aber
ich mag, dass du gleich mal ein bisschen angefixt bist.
Das finde ich gut. Ich finde das
super. Setzen wir uns danach zusammen.
Ja? Das heißt, eigentlich startet man, weil Orientierungslauf ist ja so, man startet irgendwann, muss ein Ziel finden.
Keine Ahnung, aber ich vermute mal.
Jawohl, das ist sicher so.
Ich habe echt wenig Ahnung von Orientierungsläufen.
Ja, aber orientieren und laufen.
Ich vermute glaub, mal.
Mehr ist da nicht dahin.
Wobei Lauf, vielleicht ist es wie so Deutschlandlauf, also lauf mal rüber hier.
Also man's gehen.
Ja. Weiß ich nicht, vielleicht weiß ich nicht, aber.
Nein, wir laufen schon.
Ich vermute, man wird beides dürfen. Und ich schätze mal, dass du irgendwo ein Ziel, so wie du sagst, das du finden musst, auf einer Karte.
Genau, und das kennt man ja zum Beispiel mit dem Fußball.
Ja, finde ich auch gut.
Ja.
Klingt aber nach einem extrem hohen Unfallgefahr, wenn du irgendwo zu über so einen Berg aufkrallen musst oder irgend sowas. Kann das sein?
Ja, weiß ich vielleicht jetzt auch nicht. Aber das sind ja so Details und mit Details
beschäftigen
wir uns.
Aber Fußball in der Ringslauf, mein Platz 5.
Finde ich gut. Mein Platz 5 ist gleich mal geflattert. Aber warum soll ich was Neues finden, wenn es was super Gutes schon gibt, was dann eigentlich doch nicht gibt? Kannst du ihn erinnern, im Jahre 1900 irgendwas, und ich weiß nur deswegen, dass es im Jahre 1900 irgendwas war, weil die YouTube-Videos dazu extrem verpixelt sind, hat sich Nike überlegt, hey, was wäre denn, wenn wir uns einen fetzigen Host suchen, zum Beispiel Eric Cantona, und den dann moderieren lassen, wenn 3 gegen 3 Superstars in einem Käfig spielen hätten.
Oh, gut.
Und das ist eigentlich ein sehr perfektes Format.
Ja.
Und ich habe mir nur ein paar Spielregeln dazu überlegt.
Okay,
schieß also aus. Ich würde es genauso machen, es müssen Superstars quasi sein, aber ich würd so quasi Kapitäne ernennen für die Teams und würde sagen, und jetzt geht's her, blättert euer Telefonbuch durch und sucht euch Mitspieler-Server. Zwei Einschränkungen gibt's. Es darf kein Vereins- und kein Nationalmannschaftskollege sein.
Stegisch.
Und dann sollen sie sich das mal selber ausmachen.
Ja, finde ich gut. Boah, ganz ehrlich, damit die TV-Rechte verkaufst, wie nix, gell?
Wahrscheinlich.
Und in Zeiten des zunehmenden Individualismus im Fußball, wo es ja eigentlich hauptsächlich nur mal darum geht, wer sind die großen Stars,
ja,
ist das ein ultimatives Format.
Auf der einen Seite und auf der anderen Seite, so Leute, die vielleicht potenziell schwierig sein könnten, looking at you, Mbappé, die finden vielleicht dann keine guten Mitspieler.
Ja, stimmt.
Weil, wenn keiner, du das Nationalteam und den Verein kannst suchen darfst.
Ja, oder sie sagen so,
aber es, weißt du, es hat auch schon da Saka angerufen oder so. Und weiß ich nicht, ob der noch einen Platz frei hat. Ja.
Hast du denn der ganze Pulver schon verschossen auf Platz
4? Ich habe so viel. Ich hätte, glaube ich, 10 verschiedene Sachen
zu machen.
Platz 4, Stefan.
Ja, mein Platz 4 hat den großartigen Namen Fußathlon. Der Fußathlon funktioniert so, dass es im Grunde halt ein Fußball-Biathlon ist, bestehend aus Radlfahren und oder Langlaufen, bin ich mir nicht sicher, und Zielscheibenschießen. Das bedeutet, dass, ich glaube, es ist, ja, du fährst entweder mit dem Radl oder beim Langlaufen. Ich glaube, es gibt einen Fußathlon im Sommer und im Winter.
Aha.
Und du hast wieder, das zieht sich ein bisschen bei mir wie roter Faden durch das Ganze, im Rucksack drinnen an Fußball.
Ja.
Dann musst du stehen bleiben und dann musst du auf große Zielscheiben schießen zwischendurch, so wie beim Biathlon.
Mhm.
Du musst dich aber nicht hinlegen, so wie beim Biathlon oder stehen schießen, sondern du musst stehen schießen.
Mhm.
Und das funktioniert dann aber so, dass da vorne ganz groß aufgebaute Zielscheiben sind.
Mhm.
Und du hast aber nur einen Ball, logischerweise. Das heißt, der springt dann zurück wieder und du musst ihn wieder einsammeln, du wieder zurück zu deiner Schussposition. Und so funktioniert das. Und wenn es dann alle drauf hast, alle Ziele,
ja,
dann steigst du wieder auf der Radl/ in deine Ski und fährst weiter. Das ist der Fußathlon.
Ja, auch wieder super Format.
Ja, finde ich gut.
Das geht jetzt gut aus, ja.
Ja, gemacht, aber da.
Ja. Bei mir auf Platz 4 ist der Schwimmbad Cup.
Oh, ja.
Und auch da ist so, jeder weiß, wie Schwimmbadfußball prinzipiell ausschaut, oder jeder fußballinteressierte Mensch weiß das.
Du meinst, es herrscht Anarchie und keiner, außer 3 Corner-Elfer sind die Regel, aber sonst?
Es gibt nur 2 Sachen, die wichtig sind. Das eine ist die Regel, die du gerade gesagt hast, 3 Corner-Elfer, weil die gibt es sonst nirgends. Also das heißt, die muss im Schwimmbad Cup geben. Und das zweite ist, dass man unbedingt mit irgendeinem großen Plastikball spielt, das im Wind wild verzirkt.
Ja, das stimmt, ja.
Damit es ein bisschen unberechenbar wird.
Ja, und es gibt noch eine Regel.
Hm?
Und zwar entweder gar keiner Schuhe oder alle Schuhe.
Ja, gar keiner Schuhe natürlich.
Aber ich sag nur, dass einer damit Schuhe daherkommt.
Ja, und die mit Level anspielen gegen die ohne Level.
Genau.
Ja, ja, das ist es schon. Schwimmbad Cup,
ja.
4 gegen 4, hätte ich gesagt.
4 gegen 4.
4 gegen 4 gibt es auch nicht so oft. Kein Goalie, kleine Tore.
Ja.
Ja?
Und das Tor sind aber Schuhe.
Kann sein, kann aber so, was das so Eisenstangel zusammengeschweißt, kann
auch gut. Ja, finde ich auch gut, ja. Ja. Was du schauen musst,
ein bisschen müssen wir die Wirtschaft antreiben,
ja, wenn es nur die Pfuscher sind. Das stimmt, ja. Aber das sind dann so alte Eisentor, was die Tetanus-Impfung nochmal überprüfst, bevor du mitspielst.
Gibt es ja gar nicht mehr, ne?
Was Tetanus-Impfung? Ja.
Nein, Tetanus. Nein, es war Tollwut.
Okay. Medizinfrei, ja. Hirnfrei, der Medizin-Podcast.
So, Platz 3, Stefan.
Mein Platz 3, Völkerfußball. Völkerfußball verbindet das Beste aus den beiden Welten, Völkerball und Abfangen. Na, stell dir jetzt wirklich eine coole Location vor. Zum Beispiel, du kennst den Grazer Stadtpark.
Ja.
Und da steckst du ein cooles Areal ab. Und Völkerfußball funktioniert so, dass da 2 Teams gegeneinander antreten. Wie viele Spiele, weiß ich nicht. Aber ich vermute mal so 15 pro
Spiel. Also deutlich mehr als 11, hätte ich auch gesagt, ja?
Genau, 15.
Ja.
Der Kader kann größer sein, aber das haben wir jetzt nicht durchdacht. Und das funktioniert dann so, dass die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, und grundsätzlich darfst du nur, wie halt am Feld, den Ball natürlich nicht in die Hand nehmen und so weiter, sondern muss alles mit dem Fußball sein. Und die Mannschaft, die im Ballbesitz ist, darf die anderen abschießen.
Mhm.
Das heißt, der Ballbesitz wechselt im Grunde nur dann, wenn du gut ausweichen hast können und der Ball dann zum Beispiel zu einem von deinen Mitspielern geht. Ah. Das heißt, du laufst einen anderen Vollgas hinten nachher, während der andere davon laufst und du schierst quer und quer durch die Gegend,
ja,
riskierst aber natürlich mit jedem Schuss,
ja,
dass du vorbeischießt und dass der Gegner den Ball dann hat und dann auf einmal Gegenpressing macht.
Boah, boah.
Counter-Attack.
Ja, das ist gut, ja.
Und das irgendwo...
Sehr, ja, sehr, cool, sehr schnell, ja, richtungswechselnd.
Ja, ja, das finde ich gut. Ich glaub, das
Außerdem erinnert es mich sehr stark, weil das muss ich aufpassen, wie ich das formuliere, damit ich rechtlich keine Schwierigkeiten kriege. Es erinnert mich sehr stark an Schulsportunterricht, von dem ich mal gehört habe. Angeblich war jemand beim Schulsportunterricht dabei, wie beim Aufwärmen, der Turnlehrer mit einem Basketballball in der Mitte gestanden ist und mit dem Fuß dann auf Leute geschossen hat. Und wenn es getroffen hat, haben sie Liegestütze machen müssen. Habe ich mal gehört.
Okay, ja.
Er hat sich auch ziemlich schlimm, ja, an.
Nein, gut, das war mein Platz, ja, bei Völkerfußball.
Ja, gut, ja. Gut. Platz 3 bei mir ist, wo haben wir es? Jetzt bin ich in der Listen. Und zwar olympischer Amateurfußball.
Aha.
Ich würde gern haben, dass Fußball bei Olympia wieder reine Amateursportart wird.
Mhm.
Das heißt, zwei Regeln. Spieler müssen in dem Land spielen, die sie vertreten. Also zum Beispiel, wenn sie halt Österreich vertreten, müssen sie in Österreich spielen, dürfen nicht Legionäre sein sozusagen. Und sie dürfen in keiner Profiliga spielen.
Das heißt, alle Regionalliga below in Österreich.
Genau.
Finde ich gut. Ja,
und, okay. Weil dann würde mich das nämlich auch interessieren, wenn so Nationalmannschaften gegeneinander spielen. Mhm. Weil die anderen, ich sage das immer wieder, es tut mir leid für alle, die halt irgendwie Fans von anderen Vereinen sind. Ich verstehe das total, wenn ihr keine Sturmspieler mögt, weil wir Sturmfans sind und so weiter. Aber wenn jetzt das ganze Jahr irgendein Salzburg-Spieler mir auf die Nerven geht und dann muss ich klatschen, wenn er für Österreich spielt, das schaffe ich nicht. Das interessiert mich einfach nicht. Und so denke ich mir, wenn der dann halt irgendwie Regionalliga Mitte spielt,
ja,
und dann da bei Olympia dabei sein darf, dann hat das echt einen neuen Anreiz.
Ja, oder du bringst dann an so einen Kapazunder aus der Unterliga daher.
Ja, zum Beispiel.
Das ist quasi der Stamm besteht aus der Regionalliga und dann hast du ein, zwei so richtige...
Die vielleicht
Bierbauchkapazunder aus der Unterliga, ja, aus der Gebietsliga. Weil du sagst, du willst da gewisse Würze drinnen haben.
Ja, außerdem würde mich total interessieren,
wie das Schärfe.
Ja, und mich würde total interessieren, wie dein das Kräfteverhältnis ist. Wie ist österreichischer Amateurfußball versus deutscher Amateurfußball? Ist da so unterschiedlich, ja, wie beim Profis oder nicht?
Ja, gut.
Keine Ahnung.
Ja, finde ich gut.
Und Olympia wäre ein passendes Turnier dafür.
Ja. Nein, gefällt mir gut. Gefällt mir wirklich gut. Und ich glaube, dass da auch guter Spaß herrscht. In so einem Turnier.
Ja, das glaube ich.
Da ist nicht alles so Instagram-polished. Das ist mehr so.
Und für die Kicker auch voll geil. Oder stell dir mal vor, wenn du dann sagst, ja, du hast eine Olympia-Nominierung gekriegt. Ja. Weil du irgendwo da bei Karlsdorf spielst.
Ja, und das ist ja tatsächlich, wir haben das ja, glaube ich, mal in irgendwelchen Podcast-Episoden ja schon angeschaut. Das war ja dann früher so in den 60er, 70ern, 80ern, bevor wirklich auch die Profis dann zugelassen waren, dass du wirklich oft einmal verzichtet hast oder gewartet hast mit deinem ersten Profivertrag, weil du eben zu Olympia fahren wolltest als Amateurfußballer. Genau. Das finde ich cool. Das
mag
ich gern, stehe ich.
So, gut, Nummer 2, Adelmann.
Meine Nummer 2 ist Footbaseball. Footbaseball ist im Grunde hat's also statt am Schlagmann, also statt einem Batter gibt's einen Kickmann, der heißt Kicker. Und der muss im Grunde den Ball Volley nehmen.
Und das heißt, der mit dem Fuß zugespielt oder mit
der Hand? Ja, sicher. Der Pitcher, den gibt es in dem Sinne nicht, dass halt dann irgendwer der den Ball umschießt.
Ja, aber wenn der Pitcher mit 100 km einen Fußball umschießt, da schießt
keiner mehr zu. Ja, finde mal an. Ja, trotzdem. Das ist ja, was ist, wenn der mit 100, 200 km hinwirft?
Ja, aber das geht offensichtlich.
Nein, das geht jetzt nicht. Sondern der Typ spürt den Ball halt hin. Er muss natürlich auch so in gewisse Regeln haben bei seinem Schuss. Und dann muss der Kicker.
Was soll das für Regeln sein? Er darf nicht festschießen,
oder? Na, sicher darf er festschießen. Sicher, du hast gesagt, er hat
es nicht. Aber das geht sich nie aus.
Wieso nicht?
Ja, wenn einer mit 100 km/h
auf der trifft er ja eh nicht. Und dann ist es eh ein Fehler für den Dings.
Ja, aber Profis treffen schon. Du triffst nicht, ich triff nicht.
Ja, aber was ist denn das Problem? Dann muss ich ihn halt abtropfen lassen. Ist ja wurscht, das soll jetzt nicht gehen. Der Kicker muss den Ball Volley nehmen.
Ja, okay.
Und sonst ist es so ähnlich wie halt Baseball. Es gibt sowas wie Home Runs.
Mhm.
Die heißen dann auch Home Runs.
Ja.
Und dann quasi kickt der Kicker den Ball weit weg, muss dann zum Laufen anfangen.
Mhm.
Und natürlich dürfen die Leute dann am Onfield natürlich den Ball nicht fangen, sondern müssen den Oberstoppen. Und der Ball darf nicht oben fallen. Verstehst?
Ja.
Der muss mit der Brust zum Beispiel aufnehmen, muss ihn weitergabeln und muss dann weiterspielen zu den Leuten auf der Base.
Aber wenn du einen Abschlag beim Baseball direkt mit dem Handschuh fängst, ist schon alles aus. Da geht nichts mehr. Also musst dann schon auf die Base.
Nein, das ist aber nicht der Fall bei uns.
Ach so.
Das ist ja Football-Baseball. Und Innings gibt es auch keine, weil das interessiert sowieso keinen. Das
kennt sich keiner aus, ja.
Ja, genau.
Okay.
Sondern es gibt wahrscheinlich vermutlich mal das, was die Leute kennen, Halbzeiten.
Okay, und ist auch so, dass man weiß, dass ein Spiel irgendwie 2 Stunden dauert und nicht zwischen 4 und 6 dauern kann?
Das weiß ich noch nicht. Okay. Das haben wir noch nicht durchgedacht.
Okay.
Auf Football-Baseball.
Ja, ich finde es jedenfalls interessant. Man sieht, man kann sehr schnell ins Detail gehen. Ja,
ja. Ja.
So.
Dein Platz 2.
Mein Platz 2 ist ein No-Holds-Barred-Match. No-Holds-Barred heißt, es gibt keine Regeln und jeder kann tun, wie er will. Es wird gespielt 1-1, ja. First Goal wins. Das heißt, wer das erste Tor schießt, gewinnt. Und ich finde das deswegen so spannend, weil theoretisch kannst du dann ein Spiel auf absolute Gewalt setzen. Hinlaufen, den Typen umhauen und einfach gemütlich ins Tor einfließen. Aber es kann doch halt auch passieren, dass wenn du gegen einen technisch brillanten Fußballer spielst oder Fußballerin spielst, dass der einfach ein Lupferl über dich drüber macht und das Tor einlupft und du kannst mit der Faust auf den zulaufen und das ist eigentlich schon längst ins Abpfiffen.
Okay, spannend. Hat ein bisschen eine Zuspitzung, eine dramatische im 1 gegen 1,
ja, verstehe. Und es ist so ein bisschen war der Versuch, so quasi jetzt nicht Mixed Martial Arts, sondern Mixed Sports Arts in eins zu bringen. Das heißt, wenn jemand mit den Händen super geschickt ist, dann macht er das halt mit den Händen. Wenn im Fußball Fuß geschickt ist, ist das. Und wenn er super schnell laufen kann, dann läuft er vielleicht einfach in einem großen Bogen um den Gegner rum.
Aber
und wenn er Boxer ist, dann haut er den Gegner einfach um.
Wird der Ball immer, also stehen beide, ich schätze mal, es wird Tore geben, nicht?
Ja, es gibt.
Dass du verteidigen musst.
Jeder hat ein Tor zum Verteidigen.
Aber ist es dann wie bei so einem Robo-Dings da, wo dann der Ball in die Mitte eingeworfen wird und du musst dann hinlaufen?
Ja, okay. Genau. Oder halt auch nicht.
Oder halt auch nicht.
Was ist, wenn du so ein Superkanten bist und sagst, wenn ich so lange im Tor stehe, geht der Ball sowieso
nicht. Ja, ja.
Und wenn du dazu bekommst, dann brack ich da auch nicht.
Ja, finde ich gut.
Also es
wie heißt das?
No holds barred.
Ah, das glaube ich, spiele ich nicht.
Ja, ja, außer halt, du wärst so Wieselflink und das einfach ein Lupfer. Ja, dann brauchst du wieder nicht körperlich.
Ja, ich bin nicht Wieselflink.
Und Lupfer wahrscheinlich ist no.
Eher no.
Eher no? Ja, ja. Das ist jedenfalls.
Finde ich gut. Gefällt mir gut.
So.
Stehe ich. Gefällt mir gut. Mein Platz 1. Und da natürlich ist die österreichische Seele durchgekommen, Fußballskifahren. Fußballskifahren gibt grundsätzlich 2 Möglichkeiten beim Fußballskifahren. Das eine ist, der Skifahrer muss beim Runterfahren gleichzeitig einen Ball mit haben und mit den Sachen machen. Zum Beispiel, er muss es irgendwie mit seinen Ski, vielleicht muss man mit Bigfoot-Ski fahren, weiß ich noch nicht genau.
Mhm.
Und in so ein Tor reintreffen und dafür Punkte kriegen. Also quasi, du fährst einmal die Streife ab, musst nebenbei immer, kriegst Bälle zugespielt und musst die aber einschießen. Oder, das ist die andere Variante, bin mir nicht sicher, was ich besser finde, du fährst einfach normal mit dem Ski und auf den Seiten von den Pisten stehen Leute und versuchen die anschießen mit dem Ball. So quasi, jeder muss ein paar Skifahrer nennen und ein paar Kicker nennen.
Aha.
Und das Ziel ist halt, trotzdem so schnell die Bestzeit, weil das ist Skifahren natürlich, die Bestzeit aufzustellen. Nur kann es halt sein, dass du dann
das niedergeschossen
dass du noch anfängst halt, wenn du den Schädel nicht runterziehst. Das heißt, dann hätten sie nicht immer nur den Blick nach vorn, wenn sie über die Buckelwiesen fahren. Sondern
und was für Disziplin beim Skifahren jetzt so? Weil es ja also ein Abfahrer zum Erwischen ist schwieriger als ein Slalomfahrer zum Erwischen, ne?
Da muss halt bei der, das stimmt natürlich, ja. Ja, guter Punkt.
Oder gibt es mehrere Disziplinen?
Oder größere Bälle. Je schneller das Skifahren ist, desto größer sind die Bälle. Das kann auch sein. Fußball.
Ja, okay.
Ja. Was? Aber ich glaube, dass das extrem viel Leute, weil du hast, ich meine, erstens mal haben Fußballfans und Skifans, ich glaube, in Österreich immer noch eine große Schnittmenge.
Ja, ganz sicher.
Aber wenn du das dann da oben da am Tuesday in Schladming machst, ich glaube, da kommen 200.000 Leute.
Wie viel kommen jetzt in Schladming? Auch schon 200.000, oder?
Weiß ich nicht.
Okay. Ja, aber ist
schön, glaube ich.
Auf jeden Fall eine gute Idee.
Danke.
Gefällt mir.
Was ist denn dein Platz 1?
Amateur Superstar Challenge.
Wie?
Die Amateur Superstar Challenge.
Okay.
Und da mische ich jetzt ein paar Sachen, die ich vorher schon gehabt habe. Und zwar hätte ich gern wieder, dass es so prominente Kapitäne gibt.
Die werden mit irgendwelchen Eiern zusammengelost.
Nein, das ist natürlich dann schon für Fernsehen ausgerichtet und so weiter. Die müssen sie natürlich selber eine Challenge draus machen, dass sie für sich die besten Amateurfußballer zusammensuchen, die mit ihnen gemeinsam gegen andere Superstars spielen.
Und da gelten die gleichen wie die Olympia-Regeln.
Nein, sonst, da will ich jetzt nicht zu viel reinreden. Jeder soll sich die besten Amateure zusammensuchen. Es ist halt wichtig, dass sie in Amateurligen spielen.
Ja, grandios. Stehe ich, finde ich auch grandios.
Wenn jetzt an so einen Vogel denkt, wie ein Neymar, der Geld hat zum Haifuttern, der soll halt in der Gegend herumfliegen oder was auch immer, mit dem Zug fahren natürlich, wenn es vom Fußabdruck her ein bisschen besser sein soll.
Und das ist ja sicher wichtig.
Ja, muss man halt zwingen oder so. Ja. Muss halt vielleicht eine Budgetregel einführen oder irgendwas.
Na, allgemein, ich glaube, der Neymar tut es extrem schwer, ein Zugticket zu buchen.
Ja, aber er hat Leute, die das für ihn machen, hoffe ich. Weil sonst wird sowieso alles schwierig im Leben.
Ah, stimmt.
Naja.
Finde ich gut. Amateur Superstar Challenge.
Amateur Superstar Challenge.
Hat einen guten Namen.
Ja.
AASC.
Hopp und so.
Ja, finde ich gut.
Aus.
Es gibt ein ESC und es gibt ASC, finde ich gut.
Gut.
Cool.
Damit
Stehe ich. Das Fass müssen wir jetzt aufmachen. Ihr da draußen, falls ihr nicht immer da seid, was ich sehr schätzen würde, wenn ihr nicht immer da seid, bevor wir zum Schwerpunktthema kommen. Falls ihr auch gute Ideen habt für Fußball-Randsportarten, ja, die ihr gerne mit uns teilen möchtet. Wir werden uns in unserer nächsten Episode, wenn was eintrudelt, kann es nicht versprechen, aber werden wir uns die Zeit nehmen, zumindest das ein oder andere vorzulesen, wenn es was kommt. Wenn nichts kommt, dann können wir nichts vorlesen.
Genau. Finde ich gut.
Gut, aber jetzt geht es weiter.
Jetzt geht es weiter in unser eigentliches Schwerpunktthema.
Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Ich hätte gesagt, Stefan, wir fangen mal damit an, dass wir so bekannte Varianten aufzählen, so ein bisschen die man eh schon öfters mal gehört hat oder vielleicht selber schon mal gespielt hat. Genau.
Und ich würde sagen, lieber Alex, du darfst, heute lasse ich dir einen Vortritt, du darfst aussuchen, mit was wir anfangen. Es gibt ja so viele Randsportarten im Fußball, die man kennt.
Weiß ich sofort, was mich am meisten interessiert hat.
Was denn?
Ja, Street Soccer.
Ah, das war so klar.
Weil ich natürlich selber richtig viel Street Soccer gespielt
habe. Sag es. Also, wie lange hat es dauert? Knapp 30 Minuten in der Episode. Erzähl die Geschichte. Tell it.
Das brauche ich jetzt gar nicht.
Komm jetzt, erzähl die Geschichte. Es wird nicht mehr Leute geben, die es nicht kennen.
Du meinst, wie einmal beim Nachwuchs-Street Soccer-Turnier den jetzigen, ist er jetzt der nationalen
Trainer? Er ist nach Deutschland ausgegangen. Ich glaube, nach Deutschland ist er gegangen.
Nein, es geht jedenfalls um einen Robert Almer, seinerzeit Nationalteam-Torhüter, dem ich gut Geld geschossen habe,
ja,
im Street Soccer. War, muss ich sagen, fußballerisch jedenfalls mein Highlight. Aber es spricht eigentlich nur gegen meine Karriere und nicht für sonst irgendwas. Nichtsdestotrotz, was mir beim Street Soccer irrsinnig getaugt hat, war natürlich das Format, das ist kleinere Feld, kommt mir entgegen, weil da muss man weniger laufen. Ja. Ist durchaus ein bisschen rauer.
Ja, ja, also das macht nicht, auch der Untergrund.
Jetzt, ja, das sowieso, aber jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, dass Schiedsrichter per se mehr laufen haben lassen, sondern es sind einfach viele Sachen auch passiert. Also so an Banden zusammenstößen und so weiter.
Das stimmt schon, man hat gerne mal einen eindruckt in der Band.
Keiner wollte gern grätschen, sondern weil ja Asphalt und so ist ja nicht so geil zum drauf grätschen. Und deswegen ist halt mehr so ein bisschen in die Eishockey-Richtung gegangen mit Bodychecks und so. Und Bandenspiel, die kleineren Tore,
schneller Spiel. Der schwere Ball, ich kann mich erinnern, das war so ein Ball, den du ganz schwer noch raufgekriegt hast.
Ja, also mir hat's viel Spaß gemacht, ja, habe ich gern gespielt.
Aber ist das noch... Gibt es den Street Soccer Cup noch? Oder ist das noch?
Boah, das weiß ich nicht. Das war seinerzeit.
Oder ist das nicht? Mir kommt vor, das ist mal abgebrochen worden, wegen, weil sie irgendwie keine Kohle mehr gehabt haben. Weil mir kommt vor, Street Soccer Cup war so quasi eigene Initiative, die das organisiert hat. So hat das quasi geheißen. Mir kommt vor, das ist irgendwann eingestellt worden.
Ich glaube, da hat es einen großen Sponsor gegeben, der gelb-schwarze Form gehabt hat und sich auch ein eigenes Werksteam verdient gehabt hat, wenn ich mich richtig erinnere.
Und was mir aber am Street Soccer extrem taugt hat, es war ja dann diese Regel, dass du als Tormann nicht raus darfst und ja als Spieler auch nicht rein darfst.
Yes, in diesen Halbkreis.
In den Halbkreis, genau. Ja. Das kann mich erinnern, das war lustig, das war wie so beim Handball. Ja,
hat gut passt, war ein cooles Format. War
cool.
Du, und wie schaut es bei dir aus? Was war so dein persönlicher Moment?
Ich meine, ich habe auch Street Soccer gespielt, das habe ich lustig gefunden. Aber natürlich, das für mich Allgegenwärtige waren zwei Sachen. Ich nehme jetzt gleich zwei, bin so frech. Das ist einerseits natürlich klar für den Fußball. Ist ja, wenn man so will, auch ja eine eigene Variante, abseits vom klassischen 11 gegen 11. Und natürlich der Hallenfußball. Also ich glaube, Hallenfußball ist sowas, mit dem auch jeder bei uns in unserer alpenländischen Republik, der mit Fußball was zu tun hat, zumindest groß geworden ist, weil irgendwann hat es zum Schneiden angefangen oder irgendwann war es gehalten und dann bist du nicht mehr rausgegangen. Und das ist ja heutzutage so der Kampf um die Halle, wer kriegt welche Halle, natürlich ein Riesenthema. Aber hat einen ganz anderen Vibe, finde ich auch, Hallenkicken. Es riecht ein bisschen anders, weil es meistens aus den Kabinen ein bisschen ausstinkt. Aber es ist eine andere Intensität drinnen und du brauchst schon ein bisschen andere, also für die Baller, wie es so schön heißt, ist Hallenkicken schon einmal ganz was Spezielles gewesen, finde ich. Also das habe ich immer sehr, sehr gern gemacht.
Ja, nein, bin auch großer Fan gewesen, also sowohl vom Serverspielen als auch vom Zuschauen, weil das ist ja die zweite Seite, die du jetzt noch nicht so erwähnt hast, dass ja auch so, ja, eigentlich professionellen Fußball geben, Hallenfußball
geben. Jawohl. Und ich meine, sowohl bei uns in Österreich als auch in Deutschland war das ja wirklich ein Riesending, was ja ganz wesentlich dem geschuldet ist, dass du halt einfach nicht kicken hast können draußen, weil halt alles eingefroren und kalt war, bis diese gottverdammten Rasenheizungen gekommen sind. Wir verfluchen die Rasenheizungen.
Wir verfluchen sie nicht, weil wir sind froh, dass das in Alltag
wir verfluchen nicht gibt. Die Rasen. Du, sei nicht so immer so diplomatisch. Wir verfluchen die Rasenheizungen, weil sie sind der Grund, warum die ganzen Stadthallen tun. Wobei, die wahrscheinlich hätten sie andere Sachen zu tun heutzutage im Winter. Aber damals war es der Grund, zum Beispiel in Deutschland, dass sie die Winterpause verkürzt haben, 2001. und da zum letzten Mal dieses DFB Hallenmasters austragen worden ist. Mhm. Und das war wirklich cool. Ich kann mich noch erinnern, wie ich so ein richtig kleiner, junger Fußballfan war, habe ich ständig auf DSF die Hallenturniere angeschaut und da sind wirklich alle Stars gekommen. Mhm. So wie ja beim Wiener Stadtturnier oder
ja,
oder
der in Graz. Mit der nicht
also das war immer legendär. Ich habe sogar gelesen, dass in den 70er Jahren, Anfang der 70er Jahre, waren die Bayern einmal als Gastmannschaft zu Gast. Mhm. Und da haben wirklich mit Beckenbauer, Müller und Co. wirklich sind so alle aufmaschiert und haben das Turnier gewonnen.
Und 1971, glaube ich. Das ist so die erste Garde.
Ja, das sagst du, Mbappé und man jetzt, oder der Haaland, ich meine, es gibt lustige, wie der Haaland der Kind war, gibt es Videos von ihm, wie er Hallen kickt.
Okay.
Aber es ist tatsächlich ein Ding der Unvorstellbarkeit, dass diese Arbeitskollege von mir bezeichnet sie immer als die hochgezüchteten Rennpferde im Profifußball mittlerweile, weil quasi sie dürfen eh nichts machen, Brot aufschneiden ist schon das Maximale, was sie an Belastung abseits vom Training machen dürfen. aber dass das noch erlaubt wäre. Also da hat sich der Fußball in dem Bereich in eine ganz andere Richtung entwickelt. Es geht darum, was ist medial richtig gut vermarktbar. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, wenn es gute Partnerfirma hast, dass du Hallenturnier richtig gut aufziehen kannst. Aber es ist halt auch nur dann spannend, wenn du wahrscheinlich die Größen dabei hast.
Entweder das oder halt Legenden, ja?
Oder Legenden.
Das geht natürlich schon. Das haben wir ja kürzlich erst gehabt,
ja. Ja, genau. Aber es ist halt, das müssen dann halt so Legenden sein, die gerade noch aufgehört haben, weil sonst hat es halt natürlich gleich diesen Altherren- oder Altfrauencharakter. Mhm. Das heißt, irgendwie, wo du schon sagst, dass da ein bisschen eine Competition drinnen ist.
Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja, das passt gut. Vielleicht sollte man noch ein bisschen erwähnen, was es sonst noch so gibt. Ich glaube, eine Sache, die man vor allem von Eurosporten so kennt, ist Beachsoccer.
Habe ich nie verstanden.
Ja, ein bisschen schwierig. Wenn ich an Beachsoccer denke ich eigentlich automatisch immer an Ronaldinho.
Ja, stimmt.
Er hat viel Beachsoccer gespielt.
Ja. Und da hat sich das Lustige gegeben, dass die Leute immer, wenn es dann Freistoß oder so Öfer schießen haben dürfen, weiß nicht, ob es Öfer war, dass sie immer so mit dem Sand so den Hiegel baut haben und dann auflegen hast dürfen. Also das quasi, wenn das, was du sonst im Schwimmbad oder beim Beachvolleyballplatz im Schwimmbad gemacht hast.
Genau, dann haben wir noch Futsal, ganz wichtig.
Ja.
Wenn man auf spielfrei.at nach Futsal sucht zum Beispiel, dann kommt man zu der tollen Kolumne Futsal rockt von unserem werten Produzenten Robert Schwarz. Kann man sich auf jeden Fall durchlesen.
Damals, wie der Robert noch geschrieben hat.
Seinerzeit, ja. Und dann, ja, so Randsportarten halt, also kleinere Geschichten wie das Kleinfeldfußball, das vor allem.
Haben wir schon gesagt? Ja. Haben wir schon gesagt, genau, richtig. Weil das kennt natürlich auch jeder in der Steiermark oder in anderen Bundesländern, wenn samstags halt irgendwo der Hobbyclub irgendwo zum Kleinfeldturnier einlädt und wo du quasi mit dem Verlauf des Turniers auch der Verlauf der Alkoholanzeige irgendwie auf den Messgeräten steigt.
Mutmaßlich.
Mutmaßlich angeblich und angeblich oft mal die Gewinner, die sie ein bisschen zurückgehalten haben.
Komisch.
Oder die Überehrgeizler, die dann keiner mag bei so einem Kleinfeldturnier.
So sage ich mir.
Aber das Ding ist richtig groß. Ja. Heuer war die Kleinfeld-WM, die hat in Essen stattgefunden, in Deutschland draußen, und die ist tagtäglich auf The Zone übertragen worden. Da spielen natürlich Kicker, die kein Mensch kennt, weil jeder kennt nur die Kicker vom 11 gegen 11 Fußball, aber tatsächlich ist auf The Zone. Und das wird wahrscheinlich, ich meine, vermute, das wird nicht der Grund sein, warum es die Abos immer teurer machen, weil so teuer dürften die TV-Rechte nicht gewesen sein. Aber das war richtig geil produziert. Ja. Haben sie so ein cooles, kleines Mini-Stadion aufgebaut und ich weiß gar nicht, wie viel beim Kleinfeldturnier da waren. War das 4+1, 5+1, irgend sowas in die Richtung? Mhm. War aber cool. Habe ich gut gefunden.
Okay.
Ja,
okay.
Habe ein bisschen reingeschaut. Das war so eine fußballleere Zeit zu dem Zeitpunkt.
Okay, ja.
Aber vielleicht schauen wir auf ein paar exotische Varianten, oder?
Ja, sehr gern.
Und du hast ja, und das, du weißt ja, wie so oft hast du mir die Steilvorlage geliefert für die Episode, indem du damals gesagt hast, Stefan, kennst du die Kings League?
Mit damals meinst du letzte Woche.
Genau. Hast du gesagt, Stefan, kennst du die Kings League? Und ich habe gesagt, natürlich kenne ich es nicht, außer du hast mir schon davon erzählt, was nicht bedeutet, dass ich es nicht vergessen haben kann.
Ja, weil es war sicher so, dass du schon mal davon
erzählt hast. Ja, das kann leicht sein.
Ja.
Und du hast gesagt, es gibt die Kings League. Und dann habe ich gedacht, aha.
Ja.
Was ist das, lieber Alexander? Übrigens, Kings League ist das nächste in unserer royalen Episode heute, gell? Ich sag's nur.
Ja, stimmt. Zieht sich was durch. Man kennt den Gerard Pikenov aus Barca und
Shakira-Zeiten.
Shakira und spanischen Nationalteam-Zeiten. Wahrscheinlich ist es Shakira, Barca und
spanischen Nationalteam-Zeiten. Ich glaube, in erster Linie ist er der Ex-Mann von der Shakira, glaube ich.
Man weiß es nicht, ja. Was da jetzt genau gereiht wird. Der jedenfalls hat sich gedacht, ich bin jetzt fertig mit aktivem Fußball, aber ich habe noch nicht genug Kohle verdient. Das heißt, ich überlege mir schnell was, wie noch mehr Geld für den Fußball verdienen kannst. Und eine gute Idee ist ja immer, wenn man Sachen, die es schon gibt, versucht neu zu interpretieren. Also immer ist es nicht eine gute Idee. Ganz oft zum Beispiel bei Filmen, wenn man an Remakes denkt, ist das ganz eine schlechte Idee. Aber im Fußball wissen wir es noch nicht. Also bei der Kings League kann ich ehrlich gesagt wirklich noch kein Fazit ziehen, ob das jetzt eine gute oder schlechte Idee ist. Ich glaube, ich erkläre mal, um was es geht. Prinzipiell ist es so, dass bei der Kings League 7 gegen 7 gegeneinander spielen. Was die Kaderzusammensetzung betrifft, ist eigentlich so ein bisschen, ursprünglich war es so, dass jede Mannschaft ein kleines Budget gehabt hat. Mittlerweile ist es so, wenn jemand bekannt ist aus dem Fußball, gern Kings League spielen möchte, dann darf er das tun. Das hat dazu geführt, dass so Größen wie der Aguero oder Andrea Pirlo oder so gespielt haben.
Wirklich?
Ja.
Wow.
Also da spielen echt interessante Spieler. Es gab dann eine Zeit lang einen Spieler mit der Maske, wo man nicht gewusst hat, wer sie ist und viele gedacht haben, was ist der Isco und so. Also wirklich, die verstehen das sehr gut, marketingtechnisch aufzuziehen. Das ist das Um und Auf von dem ganzen Ding, ist Marketing. Also gespielt wird 7 gegen 7. Es gibt zwei Halbzeiten zu je 20 Minuten. Es gibt einen speziellen Kickoff. Der schaut nämlich so aus, dass alle auf der eigenen Torlinie stehen.
Le Mans steht da wieder sowas.
Sozusagen. Ja. Und in der Mitte wird der Ball weggelassen und dann geht es mal Rambazamba. Ja. An einem Matchtag sind 6 Spiele. Das heißt, das ist schon richtig so ein abendfüllendes Event. Da hat man schon was zu tun. Das Spielfeld selber ist deutlich kleiner als ein richtiges Spielfeld, aber es hat gleich große Tore. Was natürlich auch wieder dazu führt, dass viel Buden geschossen werden. Ja?
Ich würde es selber extrem gerne ausprobieren von dem, was man dazu ist.
Ich glaube, dass das schon, ich bin mir nicht so sicher. Es kann sein, dass das richtig cool ist. Es kann sein, dass es eher so ein Dart-Charakter ist. Da schwanke ich noch so ein bisschen. Ob das nicht mehr so eine Saufgeschichte ist, was überhaupt nicht im Fußball geht. Und das stelle ich jetzt einfach mal Darts, ja.
Ja. Bei uns nennt man das Heimspiel.
Ja. Oder ob das einfach wirklich richtig durchdacht ist und einfach wirklich die moderne Entwicklung des Fußballs sein kann. Das heißt ja nicht das Ziel, dass man es andere abschafft, sondern dass man halt daneben da was hat. Und dann, und da wird es jetzt ein bisschen so Richtung Computerspiel und so gehen, gibt es dann so goldene Karten, die man vor dem Spiel zieht.
Viel besser als rote Karten.
Ja.
Goldene Karten?
Goldene Karten.
Hit me, was ist das?
Das sind so Zetteln, wo dann halt drinnen steht, du kriegst dann gratis Strafstoß. Oder was? Du kannst da aussuchen, welcher Spieler aus dem gegnerischen Team ausgeschlossen wird. Der ist natürlich cool, weil wenn du jetzt das Superstar-Team hast, wo es einen Superstar gibt und sonst keinen, und du sagst dann, hallo Andrea Pirlo, heute nicht.
Das finde ich gut, aber wie kriege ich so eine goldene Karten? Ich schätze mal nicht, indem man umkriegt.
Nein, jeder kriegt am Anfang des Spiels kriegt eine. Was könnte noch drinnen sein? Keine Ahnung, dass ein Tor doppelt zählt. Das erste Tor zählt doppelt. Für die eine Mannschaft oder so. Also gibt es halt ganz viele verschiedene Stipulations, wie man das im Englischen nennt. Ja. Und ansonsten, wenn das Spiel nach 2x20 Minuten auf Unentschieden steht, dann gibt es einen Penalty-Shootout, also Elfmeterschießen, aber im Eishockey-Style, das heißt mit Anlaufen vor der Mittellinie. Und ich glaube, in der Liga sind, weiß nicht, das variiert immer ein bisschen, 12 Teams oder so, oder 16 Teams. Und jeder spielt gegen jeden einmal. Es gibt aktuell gibt's nur eine Arena in Spanien, wo gespielt wird. Und das Ziel ist natürlich, dass man das ein bisschen global aufzieht.
Finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube sowas, weil du auch gesagt hast, oder ist es nur so ein Sauf-Event? Das würde uns ja per se jetzt nicht abhalten, dass wir uns das mal anschauen würden.
Musst aufpassen, ob nicht gleich der Hermann Mürzel zuhört.
Ah, stimmt.
Ja. Aber ja, nein, ist nicht das Einzige, was uns interessiert. Ja, auf keinen Fall.
Aber das klingt trotzdem, das noch am coolen Event. Ich glaube, da werde ich die mal hin entführen.
Ja, ich würde es gerne mal ein bisschen verfolgen.
Aber wo wird das gespielt?
Die Arena sozusagen ist, glaube ich, in Barcelona. In Spanien jedenfalls.
Okay.
Und die laden sich halt das ein und die Kader sind ein bisschen fluid. Das heißt, die müssen nicht, glaube ich, die ganze Saison gleich sein. Es gibt da schon eine Damenvariante davon und sie arbeiten auch massiv dran, dass Spielerinnen und Spieler gut verdienen. Es ist nicht so gut bezahlt, ne?
Ja.
Es ist mehr so ausprobieren. Ne? Aber das Marketing passt und ich glaube, es ist eine Frage der Zeit, bis man das bei uns im Fernsehen regelmäßig
konsumieren kann. Ja, der Sohn springt bei solchen Sachen wahrscheinlich voll auf.
Ja, und dann wird es aber wieder teurer.
Apropos aufspringen. Ich glaube, wo nicht so viel aufspringen werden, ist das Nächste, was wir auf unserer Listen haben. Und da muss ich mich jetzt konzentrieren und zusammenreißen beim Erklären. Und zwar sind wir auf sowas Lustiges gestoßen. Das nennt sich dreiseitiger Fußball oder Dreiseitenfußball. Das Ganze schaut nämlich so aus, dass das kein rechteckiges Feld ist, sondern ein sechseckiges Feld, das in drei Teile unterteilt ist und es spielen einfach parallel drei Mannschaften gegeneinander.
Siehst du, das ist schon mal so ein Paradebeispiel für Sachen, die man im Newsletter packt. Weil das kann man sich jetzt
das vorstellen. Das kann man sich ganz schwer vorstellen.
Das kann man sich vorstellen, wenn man sich gut Sachen vorstellen kann. Aber so wie ich, wenn es mal, obwohl ich das Bild vor mir habe, wenn ich jetzt die Augen zugemacht hätte und dir zugehört hätte, hätte ich es wahrscheinlich noch nicht geschafft.
Aber falls für den Fall, dass ich in den ersten 40 Minuten noch nicht angemeldet habe für den Steilpass, macht es jetzt schnell, weil dann kriegt es das Bild auch irgendwann nach Hause geliefert. Genau. Auf jeden Fall. Und ich bleibe mal zuerst nur bei den Regeln. Und zwar hat der Drei-Seiten-Fußball, der dreiseitige Fußball, beide Begriffe gibt's, einen wesentlichen Unterschied zum klassischen Fußball 11 gegen 11, und den finde ich super spannend. Und zwar, es gewinnt nicht die Mannschaft, die meisten Tore geschossen hat, sondern es gewinnt die Mannschaft, die am wenigsten Tore kassiert hat. Mhm. Was dazu führt, dass du extrem viel taktische Manöver drinnen hast, weil plötzlich verbündest du die, wenn zum Beispiel eine andere Mannschaft erst zwei Tore gekriegt hast, verbünden sie plötzlich die Mannschaften B und C gegen die Mannschaft A. Aber in dem Moment, wo sie uns geschossen haben, ändern sie vielleicht die Konstellationen oder die Koalitionen in dem Spiel. Was irre ist, weil du spielst quasi auf einmal mit einer gegnerischen Mannschaft, gegen eine andere Mannschaft, und plötzlich hast du eine ganz andere Dynamik drinnen. Und die Vorstellung ist extrem spannend. Und das hat es tatsächlich auch in Österreich, hat es ein paar solche Spiele gegeben. Aber ich glaube, dass es komplett abgekommen ist. Und da jetzt, lieber Community da draußen, wenn noch jemand von euch sagt, was ist mit euch, ich fahre wöchentlich zum Drei-Seiten-Fußball, bitte sagt uns, was das gibt, weil ich finde das ganz großartig. So, und jetzt, lieber Alexander, muss ich kurz ausholen, weil jetzt wird es komplex und das will ich ganz bewusst einnehmen. Und zwar ist dieser Drei-Seiten-Fußball nicht entwickelt worden als Gaudium, um den Leuten einen Spaß zu machen. Nein.
Natürlich ist es bitterer Ernst.
Es ist bitterer Ernst. Und zwar hat der dänische Künstler Asger Jorn, so heißt der, der hat das entwickelt, das ist ein Künstler in den 1960er Jahren, um quasi im Rahmen seiner philosophischen Überlegungen dazu beizutragen, dass die Dialektik durch die Triolektik ersetzt wird. Und er hat quasi um seiner philosophischen Theorie, und die Dialektik ist ein bisschen überspitzt gesagt, dieses bipolare Denken zwischen Gut und Böse, zwischen These und Antithese, hat er gesagt, er will seinem philosophischen Ansatz, und das ist das Level an Dedication, das ich gut finde. Mhm. Ein Künstler macht sich über Philosophie Gedanken, und damit es die Leute besser verstehen, entwickelt er eine Variante von Fußball, um das Ganze zu veranschaulichen.
Aber ich habe immer gedacht, Fußball ist Pöbelsport, was ist jetzt los?
Genauso ist es. Und es ist nämlich nicht der Fall. Und im Gegensatz nämlich zur Dialektik gibt es in seiner Triolektik drei gegensätzliche Positionen. Das heißt, das führt eben dazu, dass in diesem Drei-Seiten-Fußball eben sie dann zum Beispiel zwei Seiten gegen eine Seite verbünden. Und das finde ich extrem spannend, und das muss ich jetzt kurz vorlesen, weil ich es nämlich extrem interessant finde. Und anders als beim konventionellen Fußball, bei dem die, also, na, plötzlich, das will ich nicht vorlesen, was anderes will ich vorlesen. Asger Jorn will mit dieser Spielweise die konfrontale, bipolare Natur des konventionellen Fußballs als eine Analogie zum Klassenkampf auflösen, in welcher der Schiedsrichter als Vertreter des Staats- und Mediasapparats steht und ihn ein neutraler Vermittler des im politischen Prozess weiterlaufenden Klassenkampfes auftreten lassen. Das hat jetzt gerade nichts gehasst, was ich gesagt habe. Mhm. Auf jeden Fall, was ich sagen muss, es ist nicht nur für die Depperten das Fußballspielen. Da gibt's auch Leute, die haben echt was dahinter. Und zum Beispiel das erste offiziell stattgefundene Drei-Seiten-Fußballspiel ist von der Psycho-Geographical Association der Glasgow Anarchist Summer School organisiert worden. Also, sind wir wieder beim Thema Andreas Babler. Sollte Andreas Babler nächstes Jahr die Absolute holen? Mhm. Kann ich mir vorstellen, dass Drei-Seiten-Fußball vielleicht auch in Österreich durchstartet.
Mir erinnert das ja eher an 1984. Wenn du jetzt an diese drei Supermächte denkst, Ozeanien und Eurasien ist der Feind, Ostasien ist der Feind.
Denke mal, es ist ja spannend, die Vorstellung, Sturm spielt gegen Rapid und Salzburg.
Was ich da nicht verstehe, ist von wegen gut, schwarz-weiß, gut-böse, wenn Sturm gegen Rapid in Salzburg spielt, dann mag ich halt zwei Mannschaften nicht. Und egal, was passiert,
ich würde
alle ausbuchen, dass ich mit einer
trotzdem, zwei Mannschaften. Ich finde das großartig. Das habe ich extrem spannend gefunden. Und die paar Videos, die es gibt im Internet, und lieber Stegesch, ich werde dir noch Links schicken, die musst du noch mit ausschicken in dein E-Mail-Post.
Ja, was der Linkschleider will man nicht machen. Ausgewählt,
ausgewählte, also, kuratierte Links schicken wir aus.
Einen Link, ja.
Das finde ich sehr gut.
Ja, weil es kommt ja schon unser nächster Sportart.
Ja, und zwar haben wir noch auf unserer Liste.
Genau, und die nächste Sportart bedarf jedenfalls einen eigenen Link in unserem Newsletter. Es geht um Shrove Tide, wenn ich das richtig ausgesprochen
habe. Genau so ist es. Shrove Tide, the world's biggest football match, wie es so schön heißt.
Ich sage, wie ich es verstanden habe, und du korrigierst mich und ergänzt, okay?
Hit me.
Wenn man so an einer geteilten Ort spricht, zum Beispiel, wenn man an unsere Hörerinnen und Hörer denken, die Simpsons kennen, Springfield und Shelbyville, ja?
Ja, oder East Springfield und West Springfield.
Genau.
Ja.
Also zwei Lager in einem Ort, die an einem Tag wirklich arge Gegner sind, spielen gegeneinander.
Genau.
Da gibt es da den ältesten Bürger dieses Ortes, der nimmt den Ball und schmeißt ihn in die Masse. Ja. Und dann gibt es nicht wirklich Tore,
doch, sondern
es gibt Steine, oder?
Ja.
Es sind keine Tore, sondern gibt Steine. Und einer Seiten muss den Ball zum gegnerischen Stein befördern. Und die zwei Steine sind wirklich sehr weit auseinander. Das sind mitunter
2-3 Kilometer, glaube ich.
Ja. Und wer immer das entscheidende Tor schießt, sozusagen, der ist dann für ein Jahr Nationalheld.
Genau, richtig erklärt. Und zwar geht es konkret um die Stadt Ashburn,
ja,
in Großbritannien. Das ist so im Norden Großbritanniens auf halber Strecke zwischen, also im Norden Englands auf halber Strecke zwischen Manchester und Birmingham. Mhm. Und da spielen dann die Upards gegen die Downards, also jene, die nördlich des Fluss Henmore sind, gegen jene, die südlich des Fluss Henmore spielen. Und da spielen dann einige hundert Spieler gegeneinander. Und es gibt wirklich ein Video, das werden wir euch ausschicken, weil es ganz, ganz großartig ist. Mhm. Es ist dann einfach der Inbegriff vom englischen Sport, weil sie rafen gegeneinander, gleichzeitig tun sie kicken, viele andere schauen zu und trinken ein Bier.
Und kicken ist unter Anführungszeichen besetzt.
Es ist ein Riesen.
Viel mit der Hand gespielt.
Genau, mit der Hand, und es ist einfach eine riesen Menschenmenge, die sich durch die Gegend schiebt.
Ja.
Und heißt deswegen Shrove Tide, weil es jährlich am Fasching-Dienstag, und das ist der sogenannte Shrove Tuesday, stattfindet, das Ganze. Und es gibt tatsächlich Regeln, und die Regeln sind unter anderem, dass Mord und Totschlag nicht verboten sind, und der Ball darf nicht...
Mord und Totschlag sind verboten.
Sind verboten, ja.
Nicht verboten.
Oh, upsala. Mord und Totschlag sind verboten, Entschuldigung. Und der Ball darf nicht in einem Auto transportiert werden. Ist auch eine offizielle Regel.
Also das sind die zwei offiziellen Regeln, die wir gefunden haben,
genau,
was vermutlich erklärt, warum es in sehr vielen Orten und Ländern bereits verboten ist.
Genau.
Ja.
Genau.
Aber dort oft halt die Wühlten noch nicht. Ja.
Shrove Tide. Also das ist quasi das Oxford gegen Cambridge der Arbeiterklasse.
Ja, ja. Kann man genauso stellen.
Wenn es nicht gerade die Anarchos gerade 3 Seiten Fußball spielen, fahren sie nach Ashburn und spielen Shrove Tide.
Genau, und für alle die, für die das noch nicht hart genug ist, haben sie in Florenz noch was Eigenes überlegt.
Genau, und das bringt uns zum Abschluss unserer Episode, und das ist ja tatsächlich ein Begriff, den kennt man ja, der Calcio Storico oder Calcio Fiorentino, und das ist ja auch was, lieber Alexander, du hast das, glaube ich, auch ein bisschen angeschaut, das ist ja auch eine sehr interessante Variante des Fußballs.
Also sag mal so, angefangen hat alles im Mittelalter, und seitdem hat sie inhaltlich nicht viel getan. Wenn ich es richtig verstanden habe, es gibt 4 Teams, die gegeneinander spielen, in unterschiedlichsten Formen aufgeteilt, wobei alle sich in den Farben von der Fiorentina wiederfinden. Passt das soweit?
Genau, so irgendwie ist es, weil du hast
rot-weiß, dann das klassische Violett und...
Ich glaube weiß, rot-weiß.
Weiß, rot-weiß, violett und eher grün, also grün oder so. Ja. Und es gibt 3 Spiele, die stattfinden, und am Piazza Santa Croce oder so stattfinden. Und man kann sich das, wenn man an eine Gladiatorenarena denkt, dann ist man schon sehr nah dran an dem Fußball. Die Leute sind dann halt komplett in ihrer Farbe, in weiß, in grün, in rot und was auch. Und die Fans dazu sind in der gleichen Farbe, und dann spülen die dort zu dem Sand, und spülen hast in dem Fall, sie verprügeln sich so richtig.
Also wenn Shrove Tide betrunkene Engländer, ja, gegeneinander rafen ein bisschen, ist Calcio Storico hochtrainierte Italiener.
Aber wirklich, ich sage einfach frei weg, was mir so durch den Kopf gegangen ist. Das erste Wort, was war Hefenbrüder. Und ansonsten, man muss da wirklich an so Fight Club und so denken. Also ein Tor schießt man dann ja, indem man eigentlich den Ball hinter eine Bande wirft. weil das Spielfeld ist einzäunt, damit die Wühlen nicht auskommen oder so, keine Ahnung.
Für die Stier.
Es ist also ein bisschen, erinnert es auch an den Stierlauf in Pamplona, ja. Nur das volle Stier gibt. und die prügeln sich gegeneinander. Und da ist dann oftmals auch so, dass im Zweifelsfall das Tor noch nicht geschossen wird, weil sie der Meinung sind, sie müssen zuerst noch einen Typen fertig machen. Also das Spiel ist wirklich absolut im Hintergrund, ja. Hast du noch was zum Ergänzen?
Nein, tatsächlich. Ich finde, du hast Calcio Storico sehr, sehr schön zusammengefasst und ich habe die Einladung schon gut gefunden, entstanden im Mittelalter und seitdem hat sich nicht viel verändert. Und ich vermute mal, den Calcio Storico wird es genauso wie Shrove Tide in 150 Jahren geben. Ob es den 11 gegen 11 Fußball in dieser Form noch geben wird, weiß ich nicht.
Ja,
aber Shrove Tide und Calcio Storico und keine Ahnung, drei Seiten Fußball werden hoffentlich noch immer ein paar spielen dann.
Fairerweise muss man sagen, ist ja alles wirklich schwieriger zum Vermarkten.
Ja, das stimmt.
Als wie das klassische Öffnen.
Vielleicht ist das auch der Grund.
Im Gegensatz zu den Formaten, die wir uns heute in den großen Zähnen überlegt haben, die sind alle eigentlich schon massentauglich.
Gut, lieber Alexander, ich glaube, heute haben wir mal einen Blick über den Tellerrand hinausgeworfen. Tellerrand im Sinn von einem 11 gegen 11 Fußball. Mhm. Und ja, ihr Lieben da draußen, wenn ihr noch was teilen mit uns wollt, redaktion@spielfrei.at.
So ist es. Ansonsten danke fürs Zuhören und schaltet das nächste Mal wieder ein, wenn es heißt Spielfrei, der Fußball-Podcast direkt aus Graz. Ciao.
Adelmann und Stegisch präsentierten Spielfrei, der Fußball-Podcast.
Cut.
Und wer hat's produziert? Das Pod. Deine Podcast-Agentur.